shattered as chords. Did we think the religion turned on cold stone? Did we think the religion turned on cold stone? Then etched our name into vellum, forearms straining with a slow curve. Outside in the flowering dust lost our way. Outside in the flowering dust lost our way. Arms as the dark stained our tongues.
Ja, da sind wir wieder zurück in der Axiom-Sendung. Wir haben ein Gespräch mit Benjamin Buchholz über den politischen Mythos der Loya Jirga in Afghanistan gehört. Und jetzt gerade im Anschluss ein Stück von Anita Jari.
Ja, das war ein Stück von ich und eine Freundin von mir, die heißt Miranda Johnson. Sie ist eine Dichterin.
Yeah.
Und die Projekt heißt Tone Clock.
Tonklang.
Tonklack.
Klack.
Klack. Oh. Tonuhr.
Ah, Tonuhr. Ja, nicht schlecht. Ja, das hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, wir haben am Ende noch Zeit, noch ein Stück zu spielen. Jetzt gehen wir über zu dem Gespräch mit Volker Gerhardt. Er lehrt Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin und ist auch Mitglied im Nationalen Ethikrat. Er hat über ein Buch geschrieben über Selbstbestimmung, mit Selbstbestimmung, das Prinzip der Individualität und versucht, eine auf die Prozesse des Lebens gegründete Ethik zu entwickeln. Und das neue Werk setzt diese Arbeit fort und bewegt sich auch in dem systematischen Rahmen, den Individualität, das Element der Welt aus dem Jahr 2000 entworfen hat. Das heißt, wir sprechen über das neue Buch, das im CH Beck Verlag jetzt 2007 erschienen ist, nämlich Partizipation, das Prinzip der Politik. Wie ist die Entstehung des Politischen und der Einfluss der Politik auf die Gesellschaft und ihre Institutionen entstanden?
Ich versuche, das Politische zunächst mal zu beschreiben als etwas, das mit der Selbsterhaltung der Menschen und natürlich der in Gemeinschaft lebenden Menschen zusammenhängt. Man kann nicht nur für sich alleine sorgen, sondern sobald der gesellschaftliche Zusammenhang größer und vor allem arbeitsteilig organisiert ist, muss man auch für Fragen, die den Gesamtzusammenhang dieser Gemeinschaft angehen, in irgendeiner Weise spezielle Funktionen ausbilden. Und darin sehe ich, und zwar für einen Zeitraum, der schon weit zurückliegt, ich gehe eigentlich von 10.000, 12.000 Jahren aus, den Ursprung des Politischen. Es ist also die Selbsterhaltung von Gemeinschaften,
ja,
unter dem Anspruch, den die einzelnen Individuen dann zunehmend in dieser Gemeinschaft entwickeln und auch an die Gemeinschaft stellen.
Ja, das heißt, dann ließ sie sich daraus auch ihr Vorgehen erklären, wenn sie eben die Antike, die Polis und den antiken Epistemic Turn dann zum Beispiel als Ansatz nehmen und darin auch schon möglicherweise das Prinzip der Partizipation erkennen. Hat sich das in dieser Zeit gebildet?
Ich gehe, wie ich gerade schon gesagt habe, von einem viel früheren Zeitpunkt aus. Also die Griechen, die ja in vielen Zusammenhängen heute als die Erfinder des Politischen bezeichnet werden und nach den großen Studien von Christian Meyer ja tatsächlich auch diejenigen sind, die einen entwickelten Begriff des Politischen überhaupt erst gebraucht haben. Im Unterschied zu dieser Auffassung, meine ich, müssen wir sehen, dass das Politische eigentlich schon in den altorientalischen Reichen, anatolischen Burgbildungen um etwa 8000 bis 10.000 vor Christus. Also die Griechen haben schon sehr viel vorgefunden, können sich auf eine große Überlieferung durch die ägyptischen, die persischen und auch die sumerischen Reiche stützen. Sie nehmen sehr viel von den Phöniziern auf, haben außerordentlich viel gelernt, wie man ja schon bei Homer sieht, und machen dann im 6. und 5. vorchristlichen Jahrhundert einen Entwicklungssprung. Und der hängt auf das Engste zusammen mit der gleichzeitigen Entfaltung von Kultur, insbesondere der Kunst. Die Tragödien entstehen, bildende Kunst entwickelt sich in einer ungeahnten Form und es entsteht die Wissenschaft. Und deswegen glaube ich, dass hier ein enger Zusammenhang in der Entfaltung von Kunst, Wissenschaft und Politik ist und die Griechen das Verdienst haben, die bereits von anderen erfundene Institutionalisierung der Politik zu autonomisieren. Insofern gehe ich von zwei Schritten aus. Zunächst die Institutionalisierung, die Entfaltung des Politischen in Verbindung mit dem Recht und der Schrift. Das ist ganz wesentlich.
Ja.
Bei den Griechen dann etwa 6.000 bis 8.000 Jahre später eine Autonomisierung der Politik, wo das Politische damit einem Mal das ist, was in Konfliktfällen über jede andere Streitsache entscheiden kann. Und damals schon bei den Griechen tritt das Religiöse, wenn das Politische es erfordert, in den Hintergrund. Lassen Sie mich kurz sagen, dass zu meiner historischen Konstruktion dann eben auch noch ein dritter Schritt gehört, der Konstitutionalisierung. Und das ist dann die Bindung der Politik an ein Prinzip, das als ein Grundrecht zugrunde gelegt wird. Und diesen Vorgang verlege ich wiederum über 2000 Jahre nach der Autonomisierung der Politik durch die Griechen ins 18. Jahrhundert und spreche da insbesondere den Gründungsvätern in den Vereinigten Staaten das Verdienst zu, die Politik auf ein Recht gestellt zu haben und eben darauf eine Verfassung, eine Konstitution gegründet zu haben. Und die Franzosen haben das dann sehr schnell gelernt und das auch für ihre erste Verfassungsgebung Ende des 18. Jahrhunderts nachgeholt. Jetzt fragen Sie aber nach der Stellung der Moral. Und das ist mir im Rahmen der Partizipation außerordentlich wichtig. Und lassen Sie mich anknüpfen an das, was ich am Anfang bemerkt habe. Das Politische geht zunächst einmal aus von dem Interesse vieler Menschen in einer Gemeinschaft am Leben zu bleiben. Dabei dann natürlich auch ihre Ziele durchzusetzen. Voreinander und auch vor anderen. Und dabei, so glaube ich, entstehen dann auch prägnantere Erwartungen des einzelnen Individuums, das sich gerade eben gegenüber seiner Gemeinschaft artikuliert und in vielem auch abgrenzt. Und es hat damit Ansprüche an sich selbst. Und diese Ansprüche des Einzelnen an sich selbst sind der Ursprung einer ausdrücklich verstandenen Moral. Dabei gehen natürlich viele sittliche Prinzipien, die es eben immer in Gemeinschaften schon gibt, mit ein. Aber in dem Augenblick, wo ein Individuum sich fragt, was soll ich tun? Was ist denn jetzt vielleicht auch im Unterschied zu anderen meine Aufgabe, mein Ziel und die Erwartung an mich, entsteht das Moralische. Und Sie sehen, wenn die Politik insgesamt auf die Interessen, Bedürfnisse und Ansprüche von Individuen gegründet ist, können wir diese moralischen Selbstansprüche des Einzelnen nicht herauslassen. Und insofern sind aus meiner Sicht die Politik und die Moral im Anspruch bereits von Anfang an verbunden.
Mhm. Dann wäre es natürlich auch spannend. Also mein Eindruck war, dass es eine Gleichsetzung von Personen und Institutionen gibt. Und auf eine bestimmte Art und Weise grenzen sie sich auch von einem Verfassungspatriotismus ab und auch auf eine bestimmte Art und Weise von dem Rawlschen Liberalismus. Aber möglicherweise ist das auch ein Missverständnis.
Die Frage, gleich,
genau, die Frage, dass inwiefern
gar nicht einschleift. Ich grenze mich von Rawls in manchen einzelnen Punkten ab, weil ich glaube, dass Rawls den Vertragsgedanken ein wenig überschätzt. Und ich glaube auch nicht, dass diese aufwendige Konstruktion der Original Position, also dieses ursprünglichen Zustands, wo jeder dann unter einem Schleier des Nichtwissens versucht, mit anderen ins Benehmen zu kommen, die Prinzipien festzulegen, nach denen das Ganze organisiert wird. Ich meine, dass wir immer so viel wie möglich über uns selber wissen müssen, dass man gerade am Anfang einer politischen Konstruktion das Wissen über sich selbst nicht aufgeben darf. Und deswegen meine ich, dass das, worum es Rawls ja eigentlich geht, nämlich die Fähigkeit, auch unparteiisch zu urteilen, einfacher haben kann. Also in diesem Punkt grenze ich mich von ihm ab und versuche auch deutlich zu machen, dass man das Ideal einer freien und demokratischen Gesellschaft viel stärker an die Realität binden kann, als er das selber tut.
Yeah.
Also, aber ansonsten könnte ich meine eigene Arbeit gar nicht verstehen, wenn es diesen Begründungsversuch des politischen Liberalismus durch John Rawls nicht gäbe.
Yeah.
Und die Bemerkung zum Verfassungspatriotismus, die Sie gerade gemacht haben, muss ich auch ein wenig auflösen. Es ist so, dass wir in Deutschland manchmal ein wenig darüber lächeln und den Verfassungspatriotismus für naiv halten, weil wir meinen, dass wir uns in dieser Perspektive verkürzen auf die Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und ich meine, dass wir eigentlich gar nichts Besseres finden können, Politik eben als ein solches Bekenntnis zur Konstitution. Und insofern folge ich nicht nur Sternberger, nicht nur Habermas, sondern auch Aristoteles in diesem Verfassungspatriotismus. Nur müssten wir unseren deutschen Mitbürgern, vielen Journalisten sagen, dass darin eine viel ältere Tradition zur Geltung kommt und dies keineswegs nun nur ein Ausdruck des deutschen Sonderweges ist und dass wir Deutschen nichts anderes hätten als diese Verfassung, sondern in dem Verfassungspatriotismus kommt ein grundlegendes Bekenntnis zum Recht und zur Rechtlichkeit der Politik zum Ausdruck und in diesem Sinne gebrauche ich den Begriff ausdrücklich positiv.
Ja.
Jetzt hatten Sie mich am Anfang
gesagt, genau, die
Gleichsetzung das Verhältnis von Person und Institution ist.
Ja.
Also zunächst mal muss man sagen, ist das ein großer Unterschied, wie er größer nicht sein könnte. Personen sind immer die Individuen.
Ja.
Und Institutionen sind die Einheiten, die gesellschaftliche Formationen gewinnen können, wenn sie sich unter ganz bestimmte Zwecke stellen und diese Zwecke auch in irgendeiner Weise rechtlich verbindlich machen. Also insofern habe ich jedenfalls, was die Politik angeht, einen etwas eingeschränkten Institutionenbegriff, der aber sehr wohl, weil er einen ganz anderen Gegenstand hat, von der Person unterschieden ist. Aber wenn wir jetzt fragen, wie erkennen wir denn eine Institution und worin ist diese gesellschaftliche Einrichtung denn nun eigentlich prägnant von anderen unterschieden, dann stellen wir fest, dass wir die Institutionen eigentlich nach Analogie einer Person begreifen. Denn wir stellen uns eine, wie ich sie gerade beschrieben habe, rechtlich verfasste Institution immer vor, nach Art einer bestimmten Hierarchie, wo jemand an der Spitze steht und andere dann auch seine Einsichten oder seine Ansichten befolgen, sie auch in einem ganz bestimmten einheitlichen Verständnis von der Institution handeln, so als sei sie ein Körper, der dann nach Art einer Person verstanden wird. Und das Interessante ist, dass wenn wir versuchen, in der ja in den letzten 20 Jahren intensiv geführten Debatte über das Verständnis von Personen genauer zu sagen, was Personen sind. Mhm. Wir auch sehen, dass Personen, also dass sie Individuen begriffen werden können, nach Art einer Institution verstanden werden kann. Wir müssen bei einem Individuum immer voraussetzen, dass da unterschiedliche Kräfte sind, verschiedene Einsichten, Argumente stehen gegeneinander. Manchmal ist man auch in sich völlig zerrissen und zerstritten, muss dann aber, um als Person wieder aufzutreten, zu einer Einheit finden. Und die wird dann auch gewissermaßen in einem selbst hierarchisch umgesetzt. Und die Person muss auch immer einen Körper haben. Also das sind nur einige Andeutungen, um Ihnen deutlich zu machen, dass der Grundgedanke der von mir vertretenen politischen Partizipation tatsächlich auf der Parallelität des Begriffs von Person und Institution aufruht.
Inwiefern sind Menschen eben soziale Wesen? Und was bedeutet es dann, dass eben Menschen einen Zusammenhang mehr erreichen können, als ihnen das dann eben als Einzelwesen möglich ist? Und wie steht das eben im Verhältnis dazu, dass der Mensch eben nie aufhört, dann auch Teil der Natur zu sein? Ist der Mensch dann eben natürlicherweise ein soziales Wesen oder ist eben seine Natur sozial oder meint Menschsein eben einfach nur ein Teil der Natur zu sein, ohne diese jemals beherrschen zu können? Ich denke, das steht auch in Spannung dann eben zu diesem Verhältnis dieser eigentlich rechtlichen Einheit Person und Institution in dem, was dann das Politische sein könnte.
Wir versuchen es in wenigen Worten deutlich zu machen. Also ich glaube, dass wir zunächst einmal sagen müssen, dass es nicht eine These ist, davon zu sprechen, dass der Mensch Naturwesen ist und dass man auch keine Theorie daraus machen muss, dass der Mensch zugleich immer auch ein soziales Wesen ist. Wir werden von anderen geboren. Jeder von uns ist von Natur aus in die Welt gekommen, dadurch, dass andere vorher in einer bestimmten Weise, die zwar kulturell gebunden ist, aber letztlich natürlich ist, dann eben ein Kind zeugen und es eben auf einem heute jedenfalls noch weitestgehend natürlichen Weg auf die Welt kommt und dann eben wachsen muss, Nahrung aufnehmen muss, reifen muss und am Ende stirbt. Das ist also zunächst mal ein natürlicher Tatbestand, der als natürlicher, weil eben verschiedene Menschen daran beteiligt sind, auch immer schon ein sozialer Zusammenhang ist. Also hier kann man gar keinen Gegensatz zwischen Natur und Gesellschaft aufbauen, sondern hier spielen Natur und Gesellschaft ineinander. Deswegen ist ein Grundgedanke meiner Überlegungen, dass wir die Naturkategorie der Gattung, der menschlichen Gattung, eben als eine Vorform der menschlichen Gesellschaft begreifen und in einem prägnanten Sinn Gesellschaft dasjenige ist, was eben schon einen hohen Anteil menschlicher Arbeit aufgenommen hat, eben auch die Arbeit des Menschen an sich selber, also seine eigene Formung mit übernimmt. Wenn wir dies als einen Tatbestand ansehen, dann können wir, glaube ich, leicht nachvollziehen, dass alles das, was sich in der ja etwa 2,5 Millionen Jahre langen natürlichen, gesellschaftlichen und dann auch zunehmend kulturellen Entwicklung des Menschen ergeben hat, immer diesen Zusammenhang von Natur, Gesellschaft und zunehmend auch Kultur bewahrt. Und dass wir das, was zu einem gegebenen Zeitpunkt sich entwickelt hat, ja im Sinne auch der Evolution entwickelt hat, immer als Natur, in gewisser Weise als Gesellschaft und in einer umfassenden Sicht zugleich auch immer als Kultur verstanden werden kann. Also ich möchte daran nur zeigen, dass für mich diese Begriffe sich jeweils wechselseitig präzisieren lassen, aber dass wir einen Fehler machen, wenn wir glauben, kategorial zwischen Natur, Gesellschaft und Kultur so unterscheiden zu können, als seien sie völlig getrennte Seinsbereiche. Die Entdeckung, die ich in den letzten Jahren glaube gemacht zu haben, läuft nun darauf hinaus, dass auch das, wovon der Mensch am ehesten glaubt, dass er damit aus der Natur herausreicht, nämlich das menschliche Bewusstsein, selbst eine natürliche und zugleich soziale Form hat. Ich spreche von der Soziomorphie des menschlichen Bewusstseins. Alles, was wir denken, auch jetzt das, was Sie im Augenblick vielleicht denken, um es mir als nächste Frage zu stellen, ist schon in Form einer Mitteilung gefasst. Und das Bewusstsein selbst koordiniert verschiedene Ansprüche, Erwartungen, die wir in dieser Form vermutlich nur haben, damit sie anderen, aber auch zugleich uns selbst mitgeteilt werden können, so dass wir uns dabei über gleiche Sachverhalte verständigen können. Also ich habe eine Theorie des Bewusstseins und damit auch die ich als Soziomorph bezeichne und von der ich ausgehe, wenn ich versuche, den Menschen als ein soziales Wesen genauer zu beschreiben, dann gehört er selbst in seinen Bewusstseinsvorgängen immer noch zur Gesellschaft und zugleich zur Natur und ist aber in einer umso stärkeren Weise, gerade auch durch sein Denken, auf seinesgleichen bezogen. Und wenn man nun davon ausgeht, dass der bewusste Mensch sich wenigstens in seinen Handlungen zu steuern versucht und sich dabei als Person begreift, und wenn Sie unterstellen, dass meine Überlegungen über die Analogie von Person und Institution richtig ist, dann können Sie vielleicht sehen, warum ich sage, dass wir uns als Person auch für uns selbst schon quasi politisch verstehen und dass im Selbstbegriff des Menschen immer schon auch politische Implikationen sind. Und insofern komme ich dann zu einem viel engeren Zusammenhang von Individuum und Politik, als das in den bisherigen Theorien der Fall war. Und mir scheint es wichtig zu sein, wenn wir eine Theorie des politischen Liberalismus wirklich im Sinne einer Begründung entwickeln wollen, dass wir tatsächlich einen solchen engeren Zusammenhang herstellen müssen.
Mhm. Ja, wenn eben, um nochmal auf den Naturbegriff zu kommen, zur Natur des Menschen eben auch Kooperationsfähigkeit gehört, inwiefern ist es dann eben sinnvoll, Gesellschaft als eine Formation der Natur zu unterstellen, weil eben auch die Entstehung von Geschichte möglicherweise als Teil dieser Natur verstanden werden kann. Die Frage wäre eben noch, wie unterscheiden Sie Natur von der menschlichen Gesellschaft, wenn der Mensch über die Einflussnahme auf die Natur nicht wirklich hinauskommt und Partizipation sich vielleicht dann nicht auf das Verhältnis Mensch-Natur anwenden lässt?
Lassen Sie mich zunächst einmal darauf hinweisen, dass wir in der Natur vielfältige Formen von Kooperation beobachten.
Ja.
Also Schwarmverhalten von Vögeln und Fischen oder Nestbau bei den Vögeln.
Ja.
Oder aber die Termitenbauten oder was auch immer Sie nehmen, auf welcher Entwicklungsstufe von Natur, zumindest bei den tierischen Wesen, zeigt, dass es außerordentliche Ausprägungen von Kooperation gibt. Und man wird auch einen Wald nicht wirklich verstehen können, wenn ich mal von Verstehen reden darf, ohne nicht auch dabei eine Kooperation in gewisser Weise in der Natur zu unterstellen. Das nimmt der Mensch auf und führt es auf seine Weise mit seinen entwickelten Mitteln weiter und macht daraus dann eine Kooperation unter ausdrücklich begriffenen Zielen. Dann arbeitet oder dann stellt er etwas her. Und insofern ist für mich die Technik das wesentliche Moment des Übergangs von noch unmittelbaren Naturprozessen in schon begriffene Naturprozesse, wie sie in der Gesellschaft ablaufen. Und in der Technik vollzieht sich auch insofern ein Übergang, als der Mensch nach einem Begriff seiner selbst, der muss ja erstmal wissen, wie seine Hände funktionieren oder was es bedeutet, irgendetwas nach Art eines Hebels einzusetzen, eines Werkzeugs. Und erst unter diesen Bedingungen kann er dann Werkzeuge konstruieren, die unabhängig von ihm eingesetzt werden können, auch über Generationen hinweg. Also hier gibt es eine ganz bestimmte Entwicklung, die wir mit Blick auf die Technik besonders gut nachvollziehen können. Und die erlaubt es uns dann in einzelnen Punkten auch zwischen Natur und Gesellschaft und dann in einer etwas weiter gefassten Sphäre der Verständigung auch Kultur unterscheiden zu können. Und wenn wir sehen, dass die Politik die ja auch in gewisser Weise eine Technik des Umgangs des Menschen mit einer Gemeinschaft ist, nun es erforderlich macht, dass der Einzelne seine Rolle begreift, dass er seinen Anteil sieht und sich im Zusammenhang des Ganzen selbst nach Art eines Werkzeugs einsetzen muss, damit auch die Gemeinschaft einen Nutzen davon hat. Dann, glaube ich, können Sie erkennen, was ich mit dem Gedanken des Zusammenwirkens und der Kooperation in der Politik im Sinn habe. Nun kommt es aber darauf an, dass diese Gemeinschaft, in der sich der Einzelne nach Art eines Teils einsetzt, immer auch die Ansprüche und Erwartungen des Einzelnen anerkennt. Und insofern, und das ist das Besondere im politischen Prozess, der ja auf das Ganze einer Gesellschaft und notfalls auch auf das Ganze eines Lebenszusammenhangs geht, muss gewährleistet sein, dass der Einzelne, der mitwirkt, auch in seinen ursprünglichen Ansprüchen geschützt wird. Und das ist der Punkt von der Mitwirkung und der Kooperation zur Partizipation im eigentlichen Sinn überzugehen, wo wir im Bewusstsein des Ganzen, für das wir uns notfalls auch ganz einsetzen, aber auch als Teil geschützt werden müssen. Und im entwickelten Sinn hat eben der Gedanke der Partizipation immer ein rechtliches Moment, das den Einzelnen in seinem Einsatz für den Gesamtzusammenhang einer Gesellschaft in seinem Ganzen als Person und auch in seinem Ganzen als in seinem familiären Zusammenhang schützt. Also Partizipation heißt Teilhabe, das ist ein aristotelischer Begriff, heißt zunächst mal Mitwirkung an den Ämtern und am Gericht und drückt aber niemals bloß den Anteil aus, den einer anderen leistet, sondern immer auch das Bewusstsein davon, dass dieses, was er leistet, ihm selber zugutekommt und er davon auch einen rechtlichen Anspruch herleiten kann, indem er geschützt werden muss.
Mhm. Genau, das würde dann auch erklären, warum sich eben Partizipation nicht auf das Verhältnis Mensch-Natur anwenden lässt.
Ganz richtig. Also da geht der Mensch natürlich in seinem eigenen Selbstverständnis in etwas über, das eine eigene Leistung ist. Mhm. Und man kann nun in einer allgemeinen Perspektive sagen, auch die Leistung des Menschen ist ja nur möglich, wenn darin selbst auch wiederum etwas gesehen wird, was in die Natur passt. Und es kann nur in die Natur passen, wenn es selber Natur ist. Aber hier hätten wir die Möglichkeit der Differenzierung und könnten sagen, Partizipation in einem politischen Sinn ist die ausdrückliche, die bewusste Teilhabe oder Mitwirkung eines Einzelnen an einem von ihm begriffenen Ganzen, so dass dieser Anteil von ihm auch von anderen anerkannt werden kann und er sich darauf als auf sein Recht stützen kann.
Ja, und wenn der politische Akteur sich nicht von natürlichen religiösen oder eben der Schwerkraft der gegebenen Verhältnisse lösen kann und die fundierenden, stabilisierenden und opponierenden Prozesse des Lebens gebunden bleibt und auch nur in ihnen wirksam werden kann, inwiefern sind dann diese opponierenden Kräfte innerhalb der Politik so etwas wie eben kein Vorschlag bleibt ohne Widerspruch und die zieht dann eben die Opposition anderer nach sich. Inwiefern kann das eben als kollektive Bemühung um eine effektivere Selbstbehinderung des Menschen beschrieben werden? Und wie steht das zum Beispiel im Verhältnis oder im Gegensatz zu dem, was eben Selbstbestimmung als das Prinzip des individuellen Handelns dann gelten könnte und inwiefern eben Mitbestimmung als dann betriebliche Mitwirkung in wirtschaftlichen Zusammenhängen unterschieden werden kann. Was hat es auf sich mit diesen opponierenden Kräften innerhalb der Politik?
Ja, da sind jetzt verschiedene Gedanken, die Sie aneinandergefügt haben und wo ich die Neigung hätte, die jetzt erst einmal wieder auseinanderzuhalten, damit ich die auch der Ordnung nach beantworten kann. Mhm. Hoffentlich gelingt mir das. Also die Überlegungen im Rahmen dieser Theorie sind einmal bezogen auf Grundlegungsfragen. Ich möchte sagen, was das Politische eigentlich ist und wie es dazu kommt. Und dazu gehe ich von der Selbstbestimmung des einzelnen Menschen aus, eben sich seine Ziele setzt und der sich selbst als autonom begreifen können muss, um überhaupt in diesem vorhin beschriebenen Sinn partizipationsfähig zu sein. Ja. Und um diese Partizipation mit anderen auch in einer geordneten Weise durchführen zu können, braucht er das Recht, das ist eben der zweite wichtige Punkt, neben der Selbstbestimmung und damit der Moral. Und ich versuche, die politischen Prozesse auf eine Formel zu bringen, die ich aus der Geschichte der Rechtswissenschaft übernommen habe, und das Politische zu bestimmen als den Kampf um das Recht. Damit möchte ich eben deutlich machen, wie elementar das Recht für politische Gemeinschaften ist und natürlich dann unter demokratischen Verhältnissen auch als elementar bleibt. Zugleich aber es immer auch ein Kampf ist. Also die Gegensätze hören vermutlich nicht auf, die wir aus der Natur kennen, die sich in Gesellschaft meistens verstärken und die wir auch von uns in unseren eigenen Zweifeln und Gegensätzen immer wieder neu erfahren. Und deswegen muss das Politische gerade auch in seinen rechtlichen Bedingungen immer wieder neu gesichert werden.
Ja.
Und um diesen Prozess der Entwicklung, der Steuerung, der Entfaltung des Politischen zu beschreiben, gehe ich über die bloße Grundlegung des Politischen hinaus und versuche eine Phänomenologie politischer Prozesse. Und aus dieser Phänomenologie haben Sie gerade einige Dinge zitiert, und dazu gehört, dass, wie ich glaube, niemals wirklich endende Prinzip der Opposition.
Ja.
Und da kann man auch sagen, das ist auch gut so, dass eben sich nichts sozusagen als etwas total Überzeugendes, angeblich total Überzeugendes, aller eingemeinten Einsicht durchsetzt, sondern dass wir auch darauf setzen können, dass immer wieder der Gegensatz ausgetragen wird. So wie wir das in den Wissenschaften ja auch kennen, es ist das Falsifikationsprinzip, das entscheidend ist und nicht die Verifikation. Das kommt eben im Politischen auch zum Ausdruck. Dann versuche ich deutlich zu machen, warum es um eine Stimme geht, warum wir nicht auf das Prinzip der Revolution setzen sollten, sondern dass es ein permanenter Prozess der Reform ist. Und eine Einsicht, die ich mehrfach betone und von der ich eben bisher noch keinen Vorläufer oder eine Einsicht, für die ich bisher noch keinen Vorläufer gefunden habe, ist die, dass das Politische von Anfang an zwar darauf angelegt ist, menschliche Gemeinschaften zu erhalten und die Entwicklung auch über Generationen hinweg zu entfalten und zugleich durch diesen Prozess der Sicherung des Lebens die größte Selbstgefährdung des Menschen entstanden ist. Das macht eben auch die politische Geschichte in ihrer Gesamtheit so tragisch, dass in ihr immer wieder destruktive Kräfte aufgetreten sind, die alles das zunichte zu machen drohen, was vorher entstanden ist. Und wenn wir nicht in der Lage wären, in diesem großen Prozess geschichtlicher Entwicklung trotzdem bestimmte Entfaltungen von etwas, was wir wiederum aufnehmen können, zu entdecken, dann hätten wir wahrscheinlich längst den Mut verloren, noch Politik zu machen und könnten dann gar nicht mehr an die Politik glauben. Aber da wir immerhin sehen, es gibt diese Institutionalisierung, es gibt die Autonomisierung, es gibt die Konstitutionalisierung, es gibt einen doch auch weltweit zu beobachtenden Ausbau des Rechts, gibt uns trotz dieser Selbstgefährdung die Politik die Möglichkeit, auch weiterhin auf sie zu setzen und davon auszugehen, dass sie eben im Ganzen mehr aufbaut, als sie zerstört.
Ja, der Lebensbegriff oder auch die Lebensform steht ja der Politik doch gegenüber. Und die Prozesse des Lebens sind ja diejenigen, die stabilisierend und opponierend sein können. Was genau verstehen Sie unter Leben?
auch im Rahmen der Philosophie ist es ja immer ein sehr schwieriger.
Ja, das ist klar, Begriff. Dass wir darüber wirklich auch neu nachdenken müssen. Wir haben zwar eine große philosophische Tradition im Nachdenken über das Leben seit dem Beginn der griechischen Philosophie, und wir haben wichtige Impulse durch Kant, durch Hegel, auch durch Nietzsche und durch die Anthropologie im 20. Jahrhundert erhalten, aber durch die Umwälzungen im Rahmen der Lebenswissenschaften müssen wir natürlich über den Begriff des Lebens neu nachdenken. Ich kann nicht sagen, dass ich dabei zu einem Ende gekommen bin, aber sicher ist, dass wir alles das, was mit Einsichten, mit Gedanken, mit Sprache oder aber auch vor allem mit Handlungen des Menschen zu tun hat, Ausdruck seiner Lebendigkeit ist und immer bezogen ist auf Bedürfnisse, auf Bedürfnisbefriedigung, aber auch auf Hoffnungen, die eben in einer bestimmten Weise Begrenztheiten seines Lebens ausdrücken. Und insofern, glaube ich, können wir an dieser Tatsache, dass wir lebendige Wesen sind und jeweils in bestimmten Lebensformen uns befinden, nicht absehen. Und deswegen, glaube ich, ist es elementar, dass wir eine politische Theorie entwickeln, die eben dieser Tatsache des Lebendigen in uns selbst und um uns herum Rechnung trägt. Das ist, so meine ich, auch deshalb ein Erfordernis, weil wir ja durch die ökologische Bedrohung, die uns eben im Laufe der 60er und 70er Jahre allmählich bewusst geworden ist, ebenfalls ein Lebensphänomen vor uns haben. Also wir könnten über die Klimakatastrophe im Augenblick nicht sprechen, wenn wir da nicht wüssten, wir sprechen von einer Natur, die sich in einer bestimmten Weise entwickelt, so dass menschliches Leben jedenfalls in seinen gegenwärtigen kulturellen Formen gefährdet ist. Und insofern ist es meines Erachtens auch ein politisches Erfordernis, die Lebensprozesse, die in die Politik hineinreichen, theoretisch aufzunehmen und nach einem Begriff des Politischen zu suchen, der die Formen des Lebendigen außerhalb des Menschen und im Menschen selbst aufnimmt.
Auf das Bild der Polis nochmal einzugehen. Dort sind eben Teilnehmende an den Fragen der Gemeinschaft, der Verfassung, des Gerichts nur Bürger, die sich beteiligen können. Handwerker sind zum Beispiel an der Ausübung von Ämtern nicht beteiligt, weil sie eben an der gemeinsamen Tätigkeit der Polis keinen Anteil und auch keinen Zugang haben. Dafür steht ja auch der Satz, der Sklave besitzt die Sprache nicht, obwohl er sie versteht. Und die Frage ist dann eben, wem die Partizipation und Repräsentation eben erlaubt ist, das heißt den aktiven Individuen, oder eine weitere Frage, wie können diejenigen, die eben diese Sprache nicht beherrschen, obwohl sie die Sprache verstehen, politisch aktiv werden? Und sehen Sie auch gesellschaftliche Gruppen, gerade die eben um Anerkennung dann ihrer eigenen Stimme kämpfen? Sind das noch politische Prozesse, die unser Verständnis von Politik auch bestimmen?
Also es ist gut, dass Sie danach fragen. Das, was Sie jetzt erwähnen, zeigt auf, dass wir natürlich uns nur in einem sehr begrenzten Umfang heute noch auf die griechische Polistheorie beziehen können.
Ja.
Was Sie da zitieren, sind Sätze des Aristoteles und nicht meine.
Ja, ja, genau. Das, das meinte ich mit Polis.
Die Ansicht, dass es überhaupt Menschen gibt, die eine Sprache zwar verstehen, aber sie eigentlich nicht beherrschen. Das sind wirklich ganz windige Konstruktionen, die Aristoteles leider gebraucht.
Ja.
Die Vormachtstellung der freien und insofern gleichen Polisbürger vor den Handwerkern und vor den Sklaven zu rechtfertigen. Solche Gründe sind längst hinfällig. Die sind, das ist eben die große Leistung, schon des stoischen Naturrechts, also etwa 200 Jahre danach gibt es bereits eine philosophische Theorie, die davon ausgeht, dass alle Menschen im Logos, also im Verstand, im Bewusstsein verbunden sind und darin gleich sind. Und wir sehen eben schon bei Seneca im ersten nachchristlichen Jahrhundert die These, dass es keinen politischen, ja aber auch keinen natürlichen Unterschied zwischen dem Sklaven und dem anderen Bürger geben kann. Und das hat die Menschenrechtstheorie die in Verbindung mit dem politischen Liberalismus dann sich im 18. Jahrhundert entfaltet hat, aufgenommen. Und insofern, glaube ich, haben wir es heute leichter als die antiken Theoretiker. Wir können sagen, dass alle Menschen frei geboren sind und dass sie in dieser Freiheit auch alle gleich sind, so groß die natürlichen Unterschiede im Einzelnen auch sein mögen, und dass wir darauf den politischen Anspruch gründen und wir eine Politik nicht mehr anerkennen können, die eben noch in irgendeiner Weise von vorgegebenen Unterschieden zwischen den Menschen ausgeht und daraus dann unterschiedliche Rechtsansprüche ableiten.
Personen werden ja in öffentlichen Sphären auch tätig, und Öffentlichkeit ist eben das Medium, an dem Politik nicht nur partizipiert, sondern auch konstituierend. Und da wäre auch noch eine weitere Frage, inwiefern es diesen empirisch nicht zu bestätigenden Begriff der Weltöffentlichkeit gibt, den Sie dann zum Beispiel auch abzulehnen scheinen.
Nein, um Gottes Willen nicht. Etwas völlig falsch verstehen.
Also okay, wie verstehen Sie Öffentlichkeit?
Schlussbemerkung des Buches unter dem Titel Beschluss spreche ich von einem politischen Dreieck.
Ja.
Sich so vorstellen, dass die Hypotenuse die Partizipation darstellt und die beiden Schenkel darüber bestehen aus Repräsentation und Konstitution.
Ja.
Und in diesem Bild wäre die Publizität, die Öffentlichkeit, das, was die Mitte dieses Dreiecks ausmacht.
Ja.
Inzwischen bin ich von diesem Bild wieder abgerückt, aber ich erwähne das, um Ihnen zu sagen, dass die Publizität unmittelbar in den Zusammenhang des Politischen gehört, und ich glaube nachweisen zu können, dass Öffentlichkeit eben kein Begriff ist, der erst unter neuzeitlichen Bedingungen aufgekommen ist, sondern schon die Res Publica, also die Republik in römischer Zeit, war zentral an diesen Begriff gebunden. Und wenn wir sehen, dass schon die frühesten Gesetzbücher, etwa das Hammurabi, öffentlich, schriftlich verkündet werden mussten, dann sind bereits in den alten orientalischen Reichen diese Verknüpfungen hergestellt zwischen der politischen Herrschaft und der öffentlichen Sphäre. Und das ist etwas, was wir heute natürlich viel klarer sehen, als das vorher wahrgenommen worden ist. Und wir sehen, dass die Öffentlichkeit elementar ist, um diesen Funktionszusammenhang des Politischen aufrechtzuerhalten und auch weiterzuentwickeln. Und dass wir die Öffentlichkeit selbst nach Art eines Prinzips begreifen müssen, um das die Politik sich selber zu bemühen hat. Und in der Öffentlichkeit sind alle Gegensätze auszutragen, sind alle Einwände vorzutragen, um es geht. Und nur wenn eine öffentliche Sphäre da ist, können die Bürger Hoffnung haben, dass selbst bei parteilichen Handlungen von Amtsträgern ihnen doch noch ein Recht zugestanden wird, weil eben sie hoffen können, an die Einsicht der anderen zu appellieren, was wiederum voraussetzt, dass wir auch in der Öffentlichkeit unterschiedliche Medien haben, damit eben dort keine Einseitigkeiten auftreten, keine Parteilichkeit.
Ja.
Von Weltöffentlichkeit habe ich lediglich gesprochen, um deutlich zu machen, dass von Weltöffentlichkeit habe ich gesprochen, um deutlich zu machen, wie weit der empirische Begriff der Verbindung der Menschen unter den Bedingungen der Globalisierung schon in unser Selbstbewusstsein eingedrungen ist. Also wir tun ja manchmal so, als sei die Globalisierung ein Vorgang der letzten 50 Jahre. Tatsächlich ist die Politik immer schon unter dem Anspruch der Globalisierung aufgetreten. Bei den Griechen ist das ganz deutlich, bei den Römern gibt es den Gedanken des Imperiums, der eben schon auf die ganze Welt bezogen ist. Und man hat in der Politik immer eine Vorstellung davon gehabt, dass letztlich alle Menschen angesprochen sind. Und ein Begriff wie Weltöffentlichkeit, der zeigt das an. Und der hat auch heute bereits ein politisch-rechtliches Substrat, denn wir sind in einer Art von Weltrecht schon längst miteinander verbunden, sonst könnten wir uns als Touristen gar nicht so frei bewegen. kriegen oder könnten nicht mit allen Teilen der Welt Handel treiben. Und worauf ich setze, ist eben auf einen Ausbau dieser juridischen Sphäre unter globalen Bedingungen. Und ich spreche vom Begriff der Weltöffentlichkeit recht hoffnungsvoll, weil ich glaube, dass unter seinem Anspruch eben diese Rechtsverhältnisse zwischen den Völkern weiterentwickelt und weiter verbindlich gemacht werden können, um auf diese Weise zu einer politischen Sphäre zu kommen, die auch weltweit wirklich handlungsfähig ist. Das sind ja die Schlusskapitel meines Buches, wo ich versuche, deutlich zu machen, wie wir denn auch zu einer internationalen Handlungsfähigkeit unserer politischen Institutionen kommen. Und hier meine ich, sind wir weiter, als wir das manchmal glauben, wenn wir nur auf die Politik etwa des Weltsicherheitsrates sehen. Dann müssen uns natürlich Zweifel kommen. Aber auf der Arbeitsebene etwa der Vereinten Nationen gibt es so viele internationale, auch schon verbindlich wirkende juridische und politische Kooperationen, dass wir tatsächlich längst von einer funktionsfähigen Weltpolitik sprechen können.
Welche Rolle sollten Philosophen in der Bestimmung des Politischen heute einnehmen? Wie verstehen Sie ihre eigene Rolle? Sind Philosophen Partizipanten?
Ja, das ist schön, dass Sie mich danach fragen. Ich kann darauf auch wirklich keine bessere Antwort geben, als dass die Philosophen sich vor allem als Bürger verstehen müssen. Und damit verstehen sie sich ja eben als Partizipanten, als Teilnehmer an einem politischen Prozess. Das heißt, sie haben als Bürger ihre Rechte wahrzunehmen und auch ihre Pflichten zu erfüllen. Und ihre spezifische Aufgabe besteht darin, dass sie mit ihrem Wissen und mit ihrer Einsicht und wenn es hochkommt, auch ihrem historischen Bewusstsein an dem Prozess einer kritischen Klärung der politischen Vorgänge teilnehmen. Es gibt bei Kant eine wunderschöne Stelle, wo er sich auf Platon bezieht, der ja eben gemeint hat, es wäre gut für eine politische Gemeinschaft, wenn die Philosophen Könige würden. Yeah. Und Kant sagt, dazu wird es nie kommen. Dazu sind die Philosophen ganz und gar ungeschickt. Und es wäre auch gar nicht wünschenswert, dass sie Könige werden, sondern sie sollen ihre Stimme in der Öffentlichkeit hören lassen. Mhm. Und sollen eben ihre Einsichten beitragen zu dem, was man heute eben einen öffentlichen Diskurs nennt.
Intellektuelle werden Citoyens.
Ja, ich würde sagen, sie müssen als Citoyens, und das heißt ja eben als politische Bürger, treten. Und ich würde auch den Begriff des Intellektuellen nicht scheuen, aber ich würde mein Ideal darin sehen, dass der Philosoph im öffentlichen Zusammenhang als Humanist verstanden wird.
Okay, ja, wunderbar. Ja, das war jetzt das Gespräch mit Volker Gerhardt über das Buch Partizipation, ein politisches Prinzip, das er jetzt entwickelt hat, das Prinzip der Politik. Und Anita Jari ist ja auch noch hier im Studio. Wir haben auch versucht, das in der ersten Stunde auf Afghanistan so ein bisschen zu beziehen. Das haben wir jetzt hier leider nicht mehr gespielt, aber vielleicht als eine abschließende Bemerkung, dass man jetzt in Bezug auf Afghanistan sehen kann, dass es da eine bestimmte Form der rechtlichen Teilhabe nicht gibt aufgrund der fehlenden Institutionen, und dadurch ist es sehr schwierig, dass eben Schutz eingefordert werden kann. Und ich denke, das sind dann die Probleme, die man in fragilen Staaten eben sieht, die dazu führen, dass sich Gesellschaften nicht so schnell wieder stabilisieren können aufgrund der fehlenden Institutionen. Nur die Frage ist tatsächlich, wie verstehst du Partizipation als ein politischer Prozess oder im Rahmen der politischen Theorie?
Im Allgemeinen.
Ja.
Ich antworte auf Englisch.
Yeah.
So I would say that I think I agree that participation can serve as a political principle, but I think it can't serve as a political principle standing on its own. I think the problem that we have to answer today, both as political actors in the public sphere as well as political theorists, is to understand what forms can participation take at a concrete level? Through which avenues can we think participation? And not only that, participation in and of itself needs to have a certain substance and direction in order for it to be a political principle, I think. And so that's why I approach the problem from the direction of reification, which is to say that there's a certain reason why the traditional avenues through which participation has been conceived, through state avenues, through the dimensions of the law, etc., are not perceived to be as effective anymore. And I think we need to think through that problem. We can't just assert participation as a kind of unconditional principle without understanding what is the historical effectiveness of certain forms of traditional political participation. And then through that kind of questioning, maybe we can think through what not only participation, but transformative political practice could mean.
Hmm. And do you think the idea of participation could be helpful in a democratization process, or how people struggle for democracy?
Yeah, I think it's crucial to think through in democratizing nations, what at the individual level, how people can engage. But I think that needs to be balanced with a kind of understanding of how certain avenues, for example, we're seeing in Afghanistan, what avenues would provide the conditions for the possibility of people to really participate. What does participation mean in this context? It's important to think through that from both sides, I think.
Mm. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch bei Benjamin Buchholz und Volker Gerhard für die Gespräche. Und wir könnten jetzt noch ein Stück spielen, dieses Nummer 4 dann von deinen Stücken. Ich weiß nicht, ob du noch sagen willst, wie es heißt.
Oh ja, 4 heißt The Young Wife.
The Young Wife.
The Young Wife. Noch ein Gedicht von Miranda Johnson.
Okay, ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ja, Anita Chari, vielen Dank, dass
danke.
Du im Studio hier an der Sendung partizipiert hast. Und dann bis bald. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft.
Ready with child on board ship to the gold country. When I moved, I longed to rest these nights against whitewashed wall, shape of a kidney bean, my baby would not rock or take milk, stomach of silver fish flipping. Tried to hold against wash and roll. beams above me.
A nature
furrowed into light, showing spiders' webs that harnessed us in.